Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a
shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 24. Folge des NBA-Podcasts hier at Swish. Heute beschäftigen wir uns das erste Mal mit dem MVP-Race der aktuellen NBA-Saison, also viel Spaß bei der Folge.
Here at Swish.
Um das MVP-Race so richtig mit anzubringen, muss man natürlich erstmal klären, was ist der MVP überhaupt? Und genau da geht eben diese Problematik schon los. So ganz generell ist das natürlich erstmal der Award, der am Ende der Saison vergeben wird. MVP Most Valuable Player, das heißt, es wäre dann der wertvollste Spieler. Theoretisch. Aber wird er wirklich so vergeben? In den letzten Jahren war es zweimal Giannis Antetokounmpo und er war so also der beste Spieler des besten Teams, also quasi der wertvollste Spieler, der einen guten Team-Record hatte. Irgendwann ist es mal Russell Westbrook mal geworden, weil er eben ein 30-Punkte-Triple-Double aufgelegt hat und das, obwohl die Oklahoma City Thunder nur auf Platz 7 gelandet sind in der Western Conference. Ansonsten ist immer noch so die Frage, wie viel spielt denn so das Narrative denn eine Rolle? Also wie wichtig ist eben dann die Story damit dahinter? Gerade für die Journalisten, die eben die Möglichkeit haben, dafür abzustimmen, ist das eben immer ein sehr, sehr großer Punkt, der manchmal ja fast schon überentwickelt wird, sage ich mal. Also das ist manchmal zu krass gewichtet. Also wenn einfach ein Spieler einfach ein gutes Narrative hat und dazu noch eine relativ gute Saison nochmal mitspielt, kommen die Journalisten eher dazu zu sagen, ja, das ist für mich jetzt gerade nochmal mit der MVP. Und genau das ist eben das Problem. Man hat einfach keine einheitliche Vergabe dieses Awards und das macht dieses Award-Vergeben, gerade des MVPs, eben so komisch, aber eben auch so unglaublich spannend, denn man weiß eben nicht, worauf man sich einstellen muss. Ich habe mir jetzt dazu heute einfach mal die aktuelle Liste von NBA.com einfach mal mit runtergezogen, beziehungsweise habe mir die einfach mal mit angeschaut. Und zwar geht es um die Top 10 MVP-Kandidaten in einer Reihenfolge und wir gehen die jetzt gleich einmal mit zusammen durch. Wir analysieren so ein bisschen, warum sich dieser Journalist dafür entschieden hat, die zu wählen. Das ist jetzt gerade in diesem Fall Michael C. Wright, der bei der NBA anscheinend arbeitet und er hat eben seine eigene Liste nochmal mit erstellt, beziehungsweise macht das so einmal im Monat, wenn ich das richtig sehe. Und wir gehen das Ganze einmal durch und wir starten auf Platz Nummer 10 und das ist für ihn James Harden. Warum? Sollte eigentlich, glaube ich, relativ klar sein. Er hat halt so dieses Narrative, er kommt von den Houston Rockets, wo er sehr, sehr unzufrieden ist. Er will sich auf jeden Fall traden lassen und schafft es dann eben, sich zu den Brooklyn Nets traden zu lassen und spielt einfach bislang eine super brutale Saison. 50-40-90, hat die besten Assist-Werte seiner Karriere, scored extrem gut. Ich habe heute jetzt gerade sogar gelesen, dass Harden ohne Durant relativ viele Spiele jetzt gerade schon gewonnen hat. Ich glaube, er steht irgendwie 6-2 oder sowas. Und Durant ohne Harden eben nur 5-5. Und das ist eben nochmal so ein kleiner Faktor, den man da eben nochmal mit reinbringen kann. Für mich natürlich James Harden, ja, auf Platz 10 völlig okay, aber es wird halt einfach nicht viel, viel mehr nach oben gehen. Das sollte, denke ich, relativ klar sein. Alleine schon, weil er eben noch mit Kevin Durant und mit Kyrie Irving noch zusammen spielt, wird es eben sehr, sehr schwer, diesen Award zu gewinnen. Die einzige Chance wäre jetzt gerade wirklich, wenn sich jetzt einer von beiden verletzt, was ich natürlich nicht hoffe, und er dann die Brooklyn Nets wirklich dann quasi an Stelle Nummer 1 einfach führt und zwar quasi komplett alleine, so gefühlt. Das stimmt natürlich auch nicht, weil er den zweiten Superstar nochmal mit hat. Aber seine Zahlen eben dann komplett dann durch die Decke gehen, er weiterhin richtig, richtig viele Assists spielt und dann auf einmal noch 30 Punkte pro Spiel noch mit averaged, dann gäbe es vielleicht nochmal eine Chance, dass er sich nochmal mit nach oben setzt, aber aktuell muss man einfach sagen, so viel weiter nach oben wird es für ihn jetzt gerade nicht gehen. Das sehe ich zum Beispiel ganz anders bei dem nächsten Kandidaten. Auf Platz Nummer 9 hat der sehr geehrte Herr Wright den Kawhi Leonard gesetzt von den Los Angeles Clippers. Der spielt natürlich auch eine brutal gute Saison, das darf man halt nicht vergessen. Er geht tatsächlich so ein bisschen unter jetzt gerade sogar in dieser Saison, aber aktuell sind die Clippers eben einfach mal auf Platz 2 im Westen. Ja, klar, geteilt mit den Lakers und halt hinter den Utah Jazz. Aber Kawhi Leonard spielt da einfach eine unfassbar große Rolle, einfach mal was das angeht. Er spielt eine extrem effiziente Saison, wie er es eigentlich fast immer macht. 50,6% aus dem Feld, fast 39% von der Dreierlinie. Dazu jetzt gerade eben noch ganz entspannte 4,9 Assists, Career High. 6 Rebounds und eben 26,9 Punkte. Bei den Clippers muss man halt immer noch so abwarten, wohin geht es in den Playoffs. Das Schöne ist, für diesen MVP-Award ist das natürlich völlig egal. Da geht es wirklich nur um die Regular Season. Trotzdem wird es einfach jetzt gerade schwer, weil er, finde ich, so dieses Narrative jetzt gerade nicht so richtig jetzt gerade mit hat. Also so diese Geschichte. Er war letztes Jahr schon bei den Clippers. Sie haben es da zumindest in der Regular Season relativ gut nochmal mit hinbekommen. Wurde aber kritisiert eben für sein Load Management. Jetzt in dieser Saison spielt er jetzt eben noch ein paar mehr Spiele. Soll jetzt eben nicht mehr so viel geschont werden, dass sich das Team auch nochmal mit einspielen kann. Und er spielt eben auch eine gute Saison. Aber es gibt für mich einfach jetzt gerade Spieler, die sind einfach aktuell wertvoller. Denn wenn er einfach ausfällt, haben sie einfach theoretisch immer noch Paul George, der auch eine richtig, richtig starke Saison spielt und dann zur Not auch nochmal einen weiteren Schritt nochmal nach vorne nochmal machen könnte. Dementsprechend, ja, Kawhi Leonard hat auf jeden Fall schon, also kann ich mir schon vorstellen, dass er noch ein bisschen weiter nochmal nach oben rutscht als jetzt Platz 9, aber so viel weiter als Platz 5, 6 sehe ich ihn jetzt eigentlich nicht, also ich sehe ihn trotzdem nicht so richtig im Award Race jetzt gerade mit drin. Dasselbe gilt für mich eben auch für Kevin Durant. Er hat zwar absolut dieses Narrative, so dieses, ja, er kommt von einer Verletzung zurück, so von der die meisten NBA-Spieler überhaupt nicht mehr zurückkommen oder wesentlich schlechter. Dazu übrigens, wenn euch das interessiert, gibt es ein YouTube-Video von Jimmy Highroller, der das nochmal sehr, sehr gut nochmal mit erklärt, ist halt auf Englisch logischerweise. Aber ich finde, der sagt es sehr, sehr gut. Er zeigt halt einfach auf, wie viele Spieler sich schon verletzt haben eben mit diesem Achillessehnenriss und wie viele eben entweder richtig Probleme hatten, überhaupt zurückzukommen. Manche sind sogar dann direkt retired. Oder wenn sie zurückgekommen sind, dass sie einfach nicht mal annähernd so gut waren wie beim letzten Mal oder also vor der Verletzung. Und bei Kevin Durant sehen wir eben einfach genau das Gegenteil. Er fällt einfach ein Jahr quasi komplett aus, kam aus den Finals, verletzt sich da, fällt wirklich komplett ein Jahr aus, spielt keinen Basketball in der NBA, kommt zurück und wirkt sogar fast noch besser als davor. Und das ist eben der absolute Wahnsinn. Trotzdem muss man eben sagen, mit Kyrie Irving und mit James Harden zusammen wird es für ihn persönlich einfach sehr, sehr schwer. Denn selbst wenn das Team dann am Ende auf 1 landet, kann man sagen, ja gut, liegt jetzt ja nicht unbedingt gerade an Kevin Durant, kann ja auch an James Harden liegen oder eben an Kyrie Irving oder an wem auch immer, am gesamten Teamkonstrukt. Dementsprechend sehe ich ihn leider nicht weiter oben, auch wenn ich es ihm absolut gönnen würde, denn die Saison, die er spielt, ist einfach mal brachial. Also er hätte es tatsächlich eigentlich schon verdient, rein von den Stats her, aber so insgesamt reicht es dann eben einfach nicht, weil sein Team einfach viel zu gut einfach mal mit ist. Und wie gesagt, selbst wenn er jetzt halt ausfällt, für 2 Monate werden die Nets jetzt nicht komplett jetzt gerade abkacken und dann irgendwie 15 Spiele hintereinander verlieren. Das wird einfach nicht passieren. Ich habe vorhin auch schon gesagt, James Harden ohne Kevin Durant kommt tatsächlich sehr, sehr gut klar. Dementsprechend hat er für mich einfach leider nicht so den richtigen Case, auch wenn er eine richtig, richtig gute Saison spielt. Auf Platz 7, Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Das finde ich tatsächlich sogar fast schon ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, Giannis spielt eine mega krasse Saison. Man muss sich halt auch immer wieder vorstellen, wo wären die Milwaukee Bucks, wenn Giannis Antetokounmpo nicht da wäre. Aber die Bucks stehen jetzt eben auch nur in Anführungsstrichen auf Platz 3 im Osten, also auch schon in der schwächeren Conference auf Rang 3. 18 Siege, eben auch schon 13 Niederlagen. Sie haben relativ große Probleme teilweise. Also das Spiel, was sie zum Beispiel gegen die Raptors hatten, da haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Hatten sogar relativ viel Glück, dass sie da am Ende noch relativ gut sogar nochmal mit rangekommen sind. Aber eigentlich haben sie sich da gerade in der ersten Hälfte schon ganz gut abschießen lassen. Und das Problem bei den Milwaukee Bucks ist halt immer wieder, sie haben einfach nicht so diesen Zweitplan. Das heißt, wenn es bei Giannis nicht läuft, dann wissen sie einfach nicht mehr, wie sie scoren sollen. Sie haben jetzt schon einige neue Dreier-Shooter jetzt nochmal mit dazugeholt, haben ihr Dreier-Shooting nochmal so ein bisschen nochmal nach oben gesetzt. Dadurch, dass sie jetzt eben noch Bryn Forbes und DJ Augustin zum Beispiel nochmal mit haben oder Drew Holiday, Bobby Portis, das sind alles so Spieler, die eben von draußen treffen können. Wenn du aber einfach diese Wand einfach gegen Giannis aufbaust, was die Raptors jetzt auch in diesem Regular-Season-Spiel jetzt gerade schon wieder gemacht haben, dann siehst du einfach, dass sie irgendwann planlos sind. Wenn Giannis es nicht schafft, in die Zone reinzuziehen und den Ball dann nach außen zu bringen, dann haben sie richtig, richtig Probleme. Es läuft irgendwie nicht so richtig über Pick-and-Roll oder Pick-and-Pop. Giannis muss wirklich sehr, sehr viel trotzdem nochmal mit alleine machen, aber insgesamt reicht es irgendwie trotzdem noch nicht so ganz aus, finde ich, um die Leistung zum Beispiel über Kevin Durant oder auch über Kawhi Leonard zu setzen, auch wenn er eben nicht diesen Zweitstar hat, wie ihn eben Kawhi Leonard und auch Kevin Durant haben. Trotzdem spielt er natürlich eine sehr, sehr gute Saison, aber ich sehe trotzdem nicht, dass er irgendwie noch einigermaßen dieses Award-Race nochmal mit eingreifen kann. Also auch sehr, er geht jetzt aber jetzt gerade komplett ab und die Bucks gewinnen jetzt doch irgendwie nochmal den Osten und er holt währenddessen irgendwie 30 Punkte, 15 Rebounds und 6 Assists oder ähnliches. So ähnlich sehen ja seine Stats jetzt gerade auch schon mit aus, aber sie müssten es halt schaffen, das immer quasi einfach in Siege umzumünzen und solange das nicht passiert, sehe ich keine große Möglichkeit für ihn. Und dann haben wir auf Platz 6 den besten Spieler des besten Teams quasi. Wir haben Donovan Mitchell. Ja, das ist eben genauso dieses Narrative, bester Spieler des besten Teams. Du hast die Utah Jazz, die einfach sehr, sehr viele Spiele jetzt gewonnen haben, stehen 25-6, sind Erster im Westen und auch mit Abstand jetzt mittlerweile schon. Also 3 Siege jetzt gerade schon mehr als die Los Angeles Clippers und sogar noch ein Spiel weniger und eben auch als die Los Angeles Lakers. Das ist einfach mal extrem gut und dann sagt man sich einfach, ja gut, bester Spieler des besten Teams, das ist Donovan Mitchell. Dementsprechend bekommt er dann den MVP-Award. Es wurde jetzt in den letzten 2 Jahren jetzt gerade so vergeben. Doris Burke, die Broadcasterin, hat das zum Beispiel auch gesagt, als es darum ging, ob Giannis oder Harden vor 2 Jahren MVP wird, hat sie sich dann am Ende eben für Giannis Antetokounmpo entschieden, eben weil denn der Team-Record eben besser war. In so einem Fall würde ich das, glaube ich, auch so entscheiden, also wenn es wirklich um so eine Art Tiebreaker quasi geht, also man hat so 2 Spieler, wo man sich wirklich überhaupt nicht einigen kann, welcher Spieler ist jetzt gerade besser, wer ist wichtiger jetzt gerade für sein Team, dann nimmst du den mit dem besten Record, das finde ich in Ordnung. Ansonsten finde ich dieses beste Spieler des besten Teams immer so ein bisschen, naja, komisch und irgendwie auch so ein kleines bisschen mit überzogen, denn für mich ist es eben nicht immer dann dieser einzelne Spieler, sondern gerade jetzt eben bei den Utah Jazz ist es auch einfach das komplette Teamkonstrukt und so, wie das ganze Team eben einfach mal aufgebaut ist. Dementsprechend finde ich es zwar trotzdem sehr, sehr schön, dass Donovan Mitchell vorkommt, weil ich es sehr, sehr gut finde, dass er einfach mal ein bisschen gewürdigt wird für seine Leistung und eben auch vor allem mal die Leistung von den Utah Jazz, denn auch die wird sehr, sehr oft einfach nochmal mit unterschlagen. Trotzdem ist er für mich auch kein wirklicher MVP-Kandidat. Anders sieht das jetzt gerade schon wieder aus für mich bei Nikola Jokic. Auch hier muss man natürlich sagen, Team Record spricht jetzt gerade wieder so ein bisschen dagegen. Denver aktuell nur auf Rang 7 in der Western Conference. Sie stehen 16-14, aber was Nikola Jokic einfach schon wieder abreißt, ist natürlich unglaublich gut. Der Mann ist einfach unfassbar vielseitig. 26,6 Punkte, 11 Rebounds und noch 8,5 Assists. Bei 56% aus dem Feld, über 40% von draußen und 87% Freiwürfe. Das ist natürlich extrem gut, aber auch hier so richtig den Case sehe ich nicht. Und das liegt vor allem aber auch einfach an den Spielern, die einfach über ihm noch stehen, die noch weiter oben sind. Ich meine, ja, er ist sehr, sehr gut, er dominiert die Gegner, aber so richtig gewinnen tun die Nuggets dadurch dann halt trotzdem nicht. Und das finde ich dann trotzdem sehr, sehr schwer. Aber natürlich ist die Offense natürlich der Denver Nuggets komplett auf Nikola Jokic ausgerichtet und er schafft es einfach, das einfach zu delivern. Also er schafft es einfach abzuliefern und zwar quasi jede Nacht hat seine beste Quote aus dem Feld und von der Dreierlinie und auch noch von der Freiwurflinie. Also er ist so effizient, wie er es noch nie in seiner Karriere war. Ich sehe übrigens gerade, das erste stimmt nicht, also die beste Field-Goal-Quote hat er nicht, er hat die zweitbeste Field-Goal-Quote nach dem Jahr 2016-17, da hat er allerdings auch noch 6 Würfe weniger genommen, lag da bei 57,8%, jetzt sind es eben 56,4%. Trotzdem ist er natürlich einfach extrem gut, auch schon wieder jetzt gerade in dieser Saison, im letzten Jahr in den Playoffs war er schon sehr, sehr gut, auch zusammen mit Jamal Murray. Aber man muss dann jetzt gerade eben gucken, wie schlecht oder wie gut wären die Nuggets eben ohne Nikola Jokic und ich glaube, sie wären immer noch zumindest gut, sie wären jetzt wahrscheinlich trotzdem in dieser Saison sogar noch schlechter, aber so eigentlich als Team haben sie ein sehr, sehr gutes Teamkonstrukt, deswegen wundert es mich auch, dass sie eben nur bei 16 und 14 eben nur stehen, ich gehe aber eigentlich davon aus, dass sich das wieder nach oben korrigieren wird, wenn sie ihre Form einfach mal mitfinden. Und ja, das Einzige, was auch, oder das Nächste, was auch noch so gegen Nikola Jokic spricht, ist eben noch seine Defense. Es geht eben für mich zumindest also um den wichtigsten Spieler, der zudem noch Siege holt, aber vor allem ist es für mich eben so, wenn du diesen Spieler rausnimmst, wie sehr verschlechtert sich das Team. Das ist bei Giannis Antetokounmpo natürlich ein Riesenfaktor, das muss man einfach gerade so festhalten. Chris Middleton ist ein guter Spieler, der sicher auch nochmal aufbauen könnte, also nochmal mehr machen könnte, wenn Giannis eben nicht da wäre, wenn er eben noch mehr den Ball in der Hand hätte, noch mehr Freiräume hätte. Gerade jetzt auch nochmal zusammen mit Jrue Holiday. Bei Nikola Jokic denke ich mir so, ja, du nimmst ihn halt raus, aber dafür stellst du halt einen anderen beliebigen Center einfach gerade mit rein. Meinetwegen, den diese letzte Saison noch hatten, Mason Plumlee. Das ist immer noch ein gutes Team. Du hast immer noch viel Offense und vor allem hast du dann sogar noch ein Stückchen mehr nochmal mit Defense. Sicherlich hat Mason Plumlee nicht annähernd die Qualitäten eines Jokic in der Offensive, aber dann wird es eben einfach ein bisschen guardlastiger, was das Scoring angeht. Dann muss eben Jamal Murray noch ein bisschen mehr machen. Dann musst du eben hoffen, dass Gary Harris mal was trifft. Dann hast du noch einen Michael Porter Jr., der theoretisch, wenn er fit ist, ein sehr, sehr guter Scorer ist. Und eben dann nochmal einen Paul Millsap, der auch schon gezeigt hat, dass, wenn es gebraucht ist, dass er nochmal eine Schippe drauflegen kann. Mason Plumlee reicht einfach dann, dass du einfach einen Blocksteller nochmal mit hast und halt einfach einen, der in der Zone mal ein bisschen danken kann, ein paar Rebounds nochmal holt. Defensiv wäre das Team sicher sogar aktuell noch ein Stückchen stärker, als es jetzt eben die Nuggets jetzt aktuell sind. Trotzdem ist Jokic natürlich absolut verdient, auch einfach in der Top 5, weil er einfach unglaublich gute Zahlen auflegt und sich einfach extrem, extrem gut gemacht hat, vor allem jetzt eben in den letzten Jahren. Mit seinem Passing ist er einfach für mich jetzt aktuell nur der zweitbeste Center der NBA. In den letzten Jahren wäre er für mich immer der Beste gewesen. Jetzt aktuell gibt es noch einen, und zwar Joel Embiid, der natürlich gleich auch noch kommt, der ihn jetzt dieses Jahr so ein bisschen nochmal mit überholt hat. Aber trotzdem natürlich Nikola Jokic einfach unglaublich geil. Und es macht unglaublich Spaß, ihm zuzusehen. Auf Platz 4 haben wir tatsächlich einfach mal meinen Favoriten jetzt gerade aktuell für das MVP-Rennen. Und ich kann tatsächlich nicht verstehen, warum er noch nicht mal in den Top 3 jetzt gerade drin ist. Es ist Wardell Stephen Curry II. Natürlich Steph Curry, 48,6% aus dem Feld, 42,3% von draußen, fast 94% von der Linie. Und das bei 29,9 Punkten, ich sage, runde es einfach mal auf 30, über 5 Rebounds und über 6 Assists. Und das ist eben genauso dieses Ding. Nimm Steph Curry aus diesem Warriors-Team raus, wo sind dann die Golden State Warriors? Sie sind jetzt aktuell zumindest nochmal im Rennen, nochmal um dieses Playoff-Tournament. Sie sind aktuell auf Platz 8, direkt hinter den Nuggets bei 16-15. Nimmst du ihn raus aus diesem Team, sind sie wahrscheinlich das drittschlechteste Team, viertschlechteste Team. Also sie stehen wahrscheinlich so auf Rang 12 bis 13 in der Western Conference und tanken wahrscheinlich einfach sogar schon fast. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du jetzt anfängst mit Kelly Oubre und Andrew Wiggins irgendwie nochmal die Playoffs nochmal zu erreichen oder dieses Play-In-Tournament nochmal zu erreichen. Das wird einfach nicht passieren. Steph Curry ist einfach unglaublich wichtig und unglaublich gut für dieses Team. Er schultert die ganze Offense alleine. Er bringt dieses Spacing, was quasi kein anderer Spieler, vielleicht noch Damian Lillard, nochmal mit reinbringt, wo du einfach ab der Mittellinie aufpassen musst, dass er dir den Dreier nicht reinschießt. Und dabei macht er so viel Spaß zum Zugucken. Er ist sowas von underrated, was sein Passing angeht und vor allem auch, was seine Korblege jetzt gerade mit angeht, also seine Finishing Ability am Ring, die ist einfach unglaublich gut und er trifft eben von überall. Du kannst ihn in der Zone scoren lassen, in der Mitteldistanz, von draußen und vom Parkplatz, also wirklich komplett von überall und das macht ihn einfach so unglaublich gut. Er bringt jedes Mal den Ball nach vorne, er bewegt sich viel abseits des Balles, wenn er ihn mal abgibt an Draymond Green zum Beispiel. Und wie gesagt, wo sind die Warriors, wenn du Steph Curry aus diesem Team rausnimmst? Sie sind nirgendwo. Das ist einfach alleine sein Verdienst, dass die Warriors jetzt gerade noch dabei sind, in diesem Play-In-Tournament oder in Richtung Play-In-Tournament noch zu gehen, dass sie irgendwie noch eine Chance haben auf diese Playoffs und vor allem eben auch, warum die Warriors Einschaltquoten bekommen. Ohne Klay Thompson dachte man sich schon vor der Saison, oh, das könnte knapp werden. Ich habe sie natürlich in meiner Season Prediction trotzdem noch auf Rang 8, glaube ich, noch getippt gehabt, auf Rang 8 oder auf Rang 7, weil ich der Meinung war, dass Steph Curry eben nochmal so eine krasse Saison nochmal mit raushauen könnte. Er tut das und er macht es sogar noch heftiger, als ich es gedacht hätte. Gerade nach dem Anfang dachte ich mir so, oh, Dreierquote sieht nicht so doll aus. Und in den letzten Spielen schießt er einfach wieder alle Lichter aus und liegt da jetzt auch schon wieder bei weit über 40%. Er zeigt einfach für mich dieses Jahr, wie gut er wirklich ist und dass er jetzt eben auch keinen weiteren anderen Star neben sich braucht. Das ging ja immer so darum, ja, Kevin Durant ist der beste Spieler der Warriors, aber Steph Curry ist das Herz und ich finde, er zeigt es einfach jetzt gerade. Du hast Steph Curry, danach hast du irgendwie noch Draymond Green, Kelly Oubre und Andrew Wiggins, aber du hast jetzt eben keinen Klay Thompson mehr, du hast keinen Kevin Durant mehr. Die ganze Offensive lastet auf seinen Schultern und er liefert einfach ab. Und deswegen ist er für mich jetzt aktuell gerade auf Platz 1, was das MVP-Ranking jetzt gerade mit angeht. Dieser Herr Wright hat ihn jetzt hier aktuell auf Rang 4. Und zwar direkt hinter dem Spieler, über den man quasi genau denselben Case jetzt gerade machen könnte wie über Stephen Curry. Und das ist natürlich Damian Lillard. Der steht aktuell auf Platz 3 und das ist eben quasi dasselbe. Du hast einen Spieler alleine jetzt aktuell. Du hast McCollum und Nurkic noch verletzt, mindestens jetzt noch, ich glaube, 2 bis 3 Wochen. Fallen jetzt gerade auch schon über einen Monat jetzt gerade mit aus. Und Damian Lillard liefert einfach ab. 29,8 Punkte, quasi dieselbe Zahl, also wie bei Steph Curry. 4,3 Rebounds ist einer weniger, dafür hast du aber auch 7,9 Assists. Das sind nochmal in etwa 2 mehr. Beide haben in der Defense Probleme. Bei Damian Lillard hast du aber eben noch etwas schlechtere Wurfquoten. Deswegen ist für mich Steph Curry aktuell noch ein bisschen stärker. 44,7% aus dem Feld, 38% von draußen. Trotzdem ist das natürlich unglaublich heftig. Und vor allem stehen die Portland Trailblazers eben auch auf Platz 5 und eben nicht nur auf Platz 8. Sie stehen 18-12 und das liegt eben auch quasi alleine in der Offensive an Damian Lillard. Er bringt auch dieses unfassbare Spacing. Er bringt sogar noch mal ein bisschen Passing noch mehr mit rein, als es eben Steph Curry tut. Wobei man jetzt eben auch sagen muss, er hat auch nochmal andere Schützen nochmal neben sich, als es eben Curry hat. Curry muss halt dann hoffen, dass irgendwie ein Kelly Oubre mal seinen Dreier mal trifft oder ein Andrew Wiggins oder dann seine, ich sag mal, anderen jüngeren Rotationsspieler, wie zum Beispiel Toscano Anderson oder Mulder oder sowas. Mit Draymond Green kann man da leider nicht rechnen. Bei Damian Lillard hast du dann zum Beispiel zumindest noch Spieler wie Carmelo Anthony, Robert Covington oder natürlich Gary Trent Jr., die von draußen eben auch ganz gerne mal einschweißen. Trotzdem hat er kein gutes Team einfach jetzt gerade neben sich. Man muss da jetzt gerade auch nicht drüber reden. Nimmst du Damian Lillard aus diesem Team jetzt gerade raus, aus diesem Team, was jetzt schon sehr, sehr stark gebeutelt ist von Verletzungen, dann stürzt dieses Team aber sowas von ab. Wahrscheinlich sogar noch weiter als die Warriors jetzt gerade aktuell, weil du eben dann keinen Spieler mehr so richtig hast, der sich dann Wurf kreieren kann, außer eben Carmelo Anthony. Da kannst du bei den Warriors zumindest noch sagen, okay, du hast zumindest noch Andrew Wiggins und Kelly Oubre Jr., die das machen können. Du hast nochmal Draymond Green, nochmal so ein Passer, der zumindest nochmal was für andere nochmal mit kreieren kann. Bei den Trailblazers wird es dann schon extrem eng. Allerdings, gerade wenn dann eben CJ McCollum und Jusuf Nurkic dann wieder zurückkehren sollten, vielleicht dann sogar am Anfang sogar ein paar Anpassungsprobleme nochmal mit haben, könnten die Trailblazers nochmal ein bisschen nochmal mit abrutschen. Ich hoffe es natürlich nicht, weil ich auf jeden Fall Bock hätte, Damian Lillard schon wieder in den Playoffs zu sehen. Das muss man dann aber eben schauen, wo es dann nochmal mit hingeht. Aber dann hat er für mich eben trotzdem nochmal mehr Hilfe, als es eben Steph Curry hat. Trotzdem wird er am Ende der Saison hoffentlich zumindest in den Top 5 nochmal mit drin bleiben. Das hat er sich auf jeden Fall verdient. Denn so wie er jetzt aktuell spielt, ist das einfach extrem, extrem stark. Und auch bei ihm macht es mir einfach immer wieder Spaß, ihm zuzusehen, wenn du einfach immer wieder denkst, wenn er über die Mittellinie geht, dann drückt er auf einmal einfach einen drauf und der fällt auch noch rein. Das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl für ihn. Und mir macht es einfach Spaß, dann zuzuschauen. Der aktuell zweite in dieser Liste ist Joel Embiid. Der war tatsächlich relativ lange sogar erster in dieser Kategorie. Auch er steht bei insgesamt über 29 Punkten, also auch fast 30 Punkte. Er führt die 76ers aktuell zu Platz 1 im Osten. Allerdings muss man eben sagen, Platz 1 im Osten ist jetzt eben auch nur in Anführungsstrichen mit einem Rekord von 20-11. Das ist jetzt nicht so wirklich überragend, das wäre jetzt gerade eben im Westen sogar nur auf Rang 5 mittlerweile, weil jetzt die Phoenix Suns auch schon 20-10 jetzt gerade schon stehen, dann hast du noch die Lakers, die Clippers jeweils mit 22-10 und natürlich dann noch die Jazz mit 25-6. Embiid also insgesamt 30,3 Punkte, 11,3 Rebounds, 3 Assists, 1,3 Steals und 1,4 Blocks. Er ist halt offensiv und defensiv aktiv. Er trifft das erste Mal über 50% aus dem Feld und dann sogar noch ziemlich deutlich, nämlich fast 54% und dazu noch fast 40% von draußen bei knapp 3 Versuchen. Hat sich da ganz, ganz stark stabilisiert und auch 85% von der Linie bei fast 12 Versuchen pro Spiel. Extrem gut. Er ist offensiv unglaublich dominant. Deswegen habe ich ihn jetzt gerade auch vor Jokic jetzt auch in meiner Center-Liste jetzt auch gehabt, weil er eben noch mehr Dominanz nochmal mit ausstrahlt, allein schon durch seine körperlichen Voraussetzungen, die er eben einfach hat. Er ist unglaublich groß mit 2,13 Meter, 127 Kilogramm schwer Und er geht einfach das erste Mal, hat man so das Gefühl, so richtig, richtig fit in eine Saison und schafft es deswegen endlich mal, das abzuliefern, was man von ihm eigentlich schon erwartet hat, von eben dritten Pick 2014. Einfach so diese Dominanz, die er eben nochmal ausstrahlen kann. Aktuell tut er das und deswegen für mich trotzdem auch aktuell verdient, zumindest so weit oben. Top 5 auf jeden Fall. Ich würde ihn jetzt gerade, wie gesagt, trotzdem noch unter Lillard und auch unter Curry, auf jeden Fall noch unter Curry nochmal mit ansetzen. Mit Platz 1 muss man nochmal dann diskutieren, wer dann da eher nochmal mit Erster ist. Ich glaube, da gibt es schon Diskussionsbedarf, wen man da jetzt gerade vorne haben würde. Joel Embiid hat aber auf jeden Fall einen Case jetzt gerade diese Saison. Man muss aber jetzt eben gucken, wohin geht es jetzt noch am Ende der Saison für die Philadelphia 76ers. Gewinnen sie wirklich den Osten, wenn sie es tun, dann hat er auf jeden Fall auch diesen Case. Dann hast du halt auch wieder so denn diese Story, dieses Narrative, du sagst ja, er war immer jetzt gerade nicht so richtig fit, jetzt hat er nur eine relativ kurze Offseason jetzt gerade nur gehabt, kommt zurück, hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf seine Ernährung jetzt gerade mal mitgeachtet, kommt einfach mal fit in die Saison und zeigt einfach mal das, was er drauf hat. Das wäre schon ein Narrative, was man durchaus mal mit anbringen könnte. Dann finde ich aber das von Steph Curry zum Beispiel noch stärker, wo du sagst, ja, kommt in die Saison, denkt eigentlich, er hat dann Klay Thompson, der verletzt sich für ein weiteres Jahr und er steht quasi einfach komplett alleine da, gefühlt natürlich nicht komplett, aber so könnte man es dann eben ausdrücken. Bei Lillard dasselbe, er startet in die Saison, die Trailblazers haben so ein bisschen Probleme, dann verletzen sich der zweit- und der drittbeste Spieler des Teams in McCollum und Nurkic und er schafft es trotzdem, die Portland Trailblazers zum richtig, richtig guten Record zu führen. Bei den Sixers ist jetzt auch eben so, wenn du jetzt eben Joel Embiid nochmal draus nimmst, du hast zumindest noch Ben Simmons, das ist jetzt aktuell noch kein richtig krasser Superstar jetzt gerade für mich, auch weil er sich die Saison jetzt gerade noch mit zurücknimmt. Trotzdem hast du auch nochmal einen extrem guten Spieler, dann hast du noch einen Tobias Harris, und dann nochmal ein Danny Green. Ja, okay, Danny Green jetzt gerade auf diese Stufe jetzt gerade zu heben, ist vielleicht ein bisschen groß. Trotzdem hast du dann eben immer noch Simmons und Harris. Und das ist dann trotzdem noch ein gutes Team. Auf jeden Fall zumindest eine Chance, in die Playoffs reinzukommen im Osten. Denn aktuell steht jetzt eben auf der 8 oder stehen auf der 8 die Bulls und die Hornets. Und es tut mir leid, aber diese beiden Teams gehören für mich eigentlich nicht da wirklich rein. Und das würden eben auch die 76ers noch schaffen, auch wenn Joel Embiid jetzt gerade nicht mit da wäre. Trotzdem spielt er natürlich eine extrem gute Saison. Ich will ihn jetzt hier auch gar nicht runtermachen, weil er kann ja nichts dafür, dass sein Team um sich herum so gut ist. Im Gegenteil, es wird ihn ja wahrscheinlich sogar nochmal mit freuen. Trotzdem finde ich, ist dann einfach die Leistung von ihm nicht ganz so krass, wie sie eben bei den anderen beiden unter ihm ist. Und dann kommen wir natürlich noch zum aktuellen Führenden im MVP-Race, zumindest nach NBA.com. Und das ist LeBron James. Auch da ganz klares Narrative, man kommt immer rein, man sagt, ja, der Mann war einfach in den Finals, hat sie gewonnen, hat nur 70 Tage Pause gehabt, kommt zurück, meint, ja, also ich werde jetzt so die erste Saisonhälfte, werde ich jetzt erstmal nicht viel machen, werde ich mich ein bisschen zurückhalten und er zeigt einfach, dass er das entweder nicht kann oder nicht will, denn er ist einfach extrem, extrem gut jetzt gerade schon wieder in dieser Saison, 25,8 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists, 50% aus dem Feld. Seine Dreierquote ist jetzt gerade ganz schön abgefallen, die war zwischendurch mal bei fast 40, mittlerweile ist sie jetzt auf 35,5%. Das ist immer noch über Karriereschnitt, aber eben nicht mehr so krank, wie sie eben zwischendurch war, als sie wirklich bei 39,9%, glaube ich, stand. Wäre die zweitbeste Quote seiner Karriere geworden, so ist es jetzt eben so knapp überdurchschnittlich. Sein Karriereschnitt liegt eben bei 34,4%. Auch was das Scoring angeht, kann er sich jetzt zumindest ein bisschen nochmal mit zurückhalten, weil jetzt eben Anthony Davis nochmal mit da war, der ein bisschen Scoring nochmal mit übernommen hat. Der ist jetzt aber verletzt und fällt mindestens noch für 4 weitere Wochen aus. Dementsprechend auch hier wieder größere Last jetzt gerade auf LeBron James, gerade eben in der Offensive. Aber die Lakers strugglen eben jetzt gerade zumindest so ein kleines bisschen. Die haben jetzt gerade letzte Nacht wieder verloren gegen die Washington Wizards. Davor haben sie schon gegen die Miami Heat jetzt gerade schon verloren, also gegen 2 Teams, die in der Eastern Conference eigentlich gerade nicht so gut jetzt gerade mit dastehen. LeBron James versucht halt trotzdem immer wieder erstmal seine Mitspieler erstmal mit einzubinden und erstmal heiß zu bekommen. Und wenn das dann eben nicht so läuft, dann übernimmt er eigentlich selber dann das Scoring. Jetzt in den letzten Spielen hat das eben nicht mehr so überragend jetzt gerade geklappt. 50,1% ist immer noch gut aus dem Feld, aber 25,8 Punkte insgesamt sind eben zwar mehr als letzte Saison, aber trotzdem sogar unter seinem Karriereschnitt von 27, dass er auch die 2 Jahre vor dem letzten Jahr auch schon aufgelegt hatte, einmal in Cleveland in seinem letzten Jahr und eben auch in seinem ersten Lakers-Jahr. Man muss jetzt gerade eben gucken, auch hier, wo geht es dann am Ende jetzt gerade für die Lakers nochmal mit hin. Aber auch für mich eigentlich nicht über Curry und über Lillard anzusetzen, denn wie gesagt, nimmst du ihn aus dem Team raus, hast du normalerweise noch einen Anthony Davis. Man muss jetzt gerade auch abwarten, wie laufen jetzt die nächsten 4 Wochen. Wenn die Lakers es jetzt auf einmal schaffen, so eine richtig krasse Winstreak jetzt gerade nochmal zu starten und dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 Spiele in Folge jetzt gerade nochmal mitgewinnen und zwar alles ohne Anthony Davis und jetzt irgendwie auf Platz 1 in der Western Conference jetzt gerade wieder gehen, was ja durchaus möglich ist, dann könnte man halt auch schon wieder drüber reden, dann hätte halt auch schon wieder dieses Narrative, da hast du ja sowieso jetzt gerade schon mit diesem Washed King und 36 Jahre alt und was kann er jetzt gerade überhaupt nochmal liefern, hat immer noch einen dicken Vertrag, ist jetzt eben nochmal in Los Angeles, hat jetzt gerade erst den Finals-MVP jetzt gerade nochmal gewonnen und wenn er es jetzt natürlich nochmal schafft, die Lakers wieder jetzt gerade so weit nach oben zu führen, wird es natürlich auch einfach schwierig, ihm diesen Award, ich sag mal, wegzunehmen, in Anführungsstrichen. Vor allem denke ich mir jetzt halt auch immer bei ihm, er müsste quasi eigentlich jedes Jahr diesen Award bekommen können. Insgesamt ist er jetzt gerade 4-mal MVP jetzt gerade geworden und 4-mal Finals-MVP. Aber eigentlich kannst du immer sagen, okay, wenn es wirklich der beste Spieler der Liga wäre, dann wäre er es jedes Jahr. Und deswegen ist das eben auch nicht die Definition von MVP. Das ist eben eigentlich dann der wertvollste Spieler. Trotzdem wäre es eigentlich lächerlich, wenn LeBron James einfach dann irgendwie aufhört in meinetwegen 3 oder 4 Jahren und er hat nur in Anführungsstrichen 4 MVPs gewonnen, denn eigentlich müsste er es eben viel, viel häufiger nochmal mitgewinnen, einfach nur dadurch, dass er eben der beste Spieler dieser Liga einfach ist und das einfach über Jahre, was gerade schon mit zeigt und auch mit 36 Jahren locker noch mit der Konkurrenz noch mithalten kann. Das macht ihn natürlich für, also ich will es ihm eigentlich geben, einfach nur, damit er halt in dieses Goat-Narrative auch nochmal bekommen kann, denn ich sehe ihn da tatsächlich aktuell schon. Aber in dieser Saison wird es eben gefühlt noch schwieriger als in allen anderen Saisons, weil es noch mehr Anwärter gefühlt nochmal mitgibt. Du hast nochmal einen Curry, du hast nochmal einen Lillard, einen Embiid, der jetzt auf einmal gerade komplett da ist, du hast noch einen Jokic, dann kannst du sogar einen Kevin Durant sogar nochmal mit reinschmeißen. Dann hast du noch dieses beste Spieler im besten Team oder bester Spieler des besten Teams. Wenn das die Lakers jetzt auch noch werden, dann ja, dann kann ich mir das vorstellen, gib ihm bitte diesen Award, aber jetzt, so wie es aktuell jetzt gerade aussieht, Lakers auf Platz 3 jetzt gerade im Westen oder auf dem geteilten 2. Platz und jetzt noch ohne Anthony Davis, wenn sie jetzt tatsächlich noch weiter nochmal mit abrutschen, dann wird es für mich immer schwieriger, LeBron James da oben jetzt gerade mit zu halten. Ich weiß, wie der Journalist der NBA jetzt gerade darauf kommt, dass er jetzt gerade sagt, ja, LeBron gehört jetzt gerade für mich damit rein. Ich kann es eben auch absolut nachvollziehen. Ich würde es ihm auch absolut gönnen, aber jetzt aktuell sehe ich ihn trotzdem nicht auf Nummer 1. Für mich ist es aktuell Stephen Curry über Lillard, dann LeBron James, dann Embiid und dann Jokic. Das wären jetzt gerade meine Top 5, so würde ich die jetzt gerade ranken. Aber man muss eben jetzt gerade noch mitschauen. Wenn die nächsten 4 Wochen jetzt gerade sehr, sehr gut laufen, ohne Anthony Davis, dann kann ich mir vorstellen, dass LeBron James diesen Award gewinnt. Und dann finde ich es auch völlig verdient. Wenn die Lakers es jetzt aber nicht schaffen und dann am Ende vielleicht nur auf Platz 3 oder 4 im Westen landen und die Warriors es tatsächlich schaffen, sich für dieses Play-in-Tournament zu qualifizieren, vielleicht sogar auf Platz 7 oder 8 sogar mit einzutrudeln, dann gehört dieser Award für mich dieses Jahr Stephen Curry. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Nachricht oder eure Liste unter oder bei Instagram unter Here It Swish Podcast. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dann bis zum nächsten Mal bei Here It Swish. Ciao, ciao.
Here It Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.